Ja, kommen wir zum ganz anderen Thema. Matthias hat es ja schon gesagt, es gibt ein Gefühl, das glaube ich jeder kennt, aber das keiner so richtig zugeben will. Keiner will neidisch sein oder als Neider gesehen werden. Das kommt irgendwie so bei uns gesellschaftlich nicht so gut an. Ah, also ich bin doch nicht neidisch. Neidisch, das habe ich ja gar nicht nötig. Neid gehört immerhin zu den sieben Todsünden. Also habt ihr bestimmt schon mal gehört, das finden wir nicht in der Bibel, aber die gehen schon auf das dritte Jahrhundert nach Christus zurück. Und von der katholischen Kirche wurden sie ja über die Jahrhunderte weitergegeben und schön so in unser gesellschaftliches Unterbewusstsein aufgenommen. Und deshalb ist eigentlich völlig klar bei uns, Neid ist böse, Neid macht man nicht, also bin ich natürlich auch nicht neidisch. Ich behaupte trotzdem, dass jeder von uns das Gefühl kennt, neidisch zu sein. Auf jemanden oder vielleicht auf etwas. Und dass es uns mindestens im Stillen ganz schön wurmt, wenn ein anderer den Posten ergattert hat, den wir eigentlich gerne hätten. Oder die Reise macht, das Auto kauft oder das Haus oder sonst was, das wir uns vielleicht nicht leisten können. Neid fängt im Kindergarten an, sind die schon neidisch auf irgendwelche Spielsachen von dem anderen. Es geht weiter in der Schule, da sind die Kinder neidisch auf die Noten, auf die Klamotten von den anderen Kindern. Und es hört, glaube ich, im Erwachsenenalter nicht auf. Es gibt immer irgendjemand in meinem Umfeld, der mehr PS hat, der smartere Phones hat oder eine schlankere Silhouette als ich, auf die ich neidisch sein könnte. Neid beschäftigt uns von der Wiege bis zum Totenbett. Und deshalb ist es, glaube ich, so ein Thema, um das wir einfach in unserem Leben irgendwie nicht drumherum kommen. Und darum soll es heute Morgen gehen, um das Thema Neid und was uns denn die Bibel zum Thema Neid sagt. So, und dann schauen wir uns zuerst mal an, woher kommt denn eigentlich der Neid? Und wenn wir uns so alte Göttervorstellungen anschauen, da kommen wir ganz schnell drauf, dass bei anderen Religionen die Götter neidisch sind auf andere Menschen oder auf andere Götter und dann die Menschen bestrafen, zum Beispiel, wenn die Menschen was ziemlich gut hinkriegen, weil eben die Götter neidisch sind. Das bezeichnet man so als Götterneid, findet man zum Beispiel schon 500 Jahre vor Christus bei dem griechischen Geschichtsschreiber Herodot. Und im Gegensatz dazu finden wir aber in der Bibel in keiner einzigen Stelle, dass Gott neidisch ist. Das lesen wir tatsächlich nur so bei den Völkern um das alte Israel herum. Aber die Bibel kennt das nicht, dass Gott neidisch ist auf andere Menschen zum Beispiel oder auf Menschen und deshalb die Menschen vielleicht sogar bestraft. Im Gegenteil, wir lesen, dass Gott allmächtig ist, dass er allwissend ist, dass er allgegenwärtig ist, dass er der Schöpfer von allem ist und es daher einfach überhaupt gar keinen Grund gibt, dass er irgendwie neidisch sein könnte oder dass es auch niemanden gibt, auf den er neidisch sein könnte, weil es einfach niemanden gibt, der besser, größer oder mehr hat als er. Achtung, nicht zu verwechseln mit so manchen Stellen, wo steht, dass Gott ein eifernder Gott ist. Es wird manchmal auch übersetzt mit eifersüchtiger Gott, zum Beispiel in 2. Mose 34. Aber das hat überhaupt nichts mit diesem menschlichen Gefühl des Neids zu tun, so der Verlustangst, sondern eher mit dem Wesen Gottes, dass Gott absolut heilig ist, dass er absolut gerecht ist, liebevoll. Und deshalb steht zum Beispiel auch in den 10 Geboten, du sollst außer mir keine anderen Götter haben, denn ich, der Herr, bin ein eifersüchtiger oder eifernder Gott. Aber was hier so mit eifersüchtig übersetzt wird, hat überhaupt gar nichts mit diesem, ja, vielleicht so krankhaften Nachspionieren von dem Partner zu tun oder was wir oft als Neid empfinden, sondern eher damit, dass Gott eben alles dran setzt, leidenschaftlich für eine Beziehung mit uns einzustehen. Und dass er einfach absolut heilig und allmächtig ist. Und es keinen anderen Gott gibt neben ihm. Neid finden wir also im Gegensatz zu den zu dem Umfeld vom alten Israel bei Gott nicht. Gott ist nicht neidisch. Wir finden aber in der Bibel Neid in Verbindung mit Satan. Satan wird in der Bibel an manchen Stellen so als Neider bezeichnet. Und jetzt wird so ein bisschen ganz dünnes Eis, aber ich will euch das trotzdem erzählen. Im Alten Testament gibt es nämlich so ein paar Stellen, die so verschiedene Zeitebenen ansprechen. Also das bekannteste Stelle, ich glaube, die kennt ihr alle aus der Weihnachtsgeschichte, Jesaja 7, Vers 14, dort heißt es, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und ihr sollt ihm den Namen Immanuel geben, oder er wird Immanuel genannt werden. Kennen wir alle so aus dem Krippenspiel. Und eigentlich ist dieses Zeichen für den Ahas, also für einen ganz realen, lebenden König, der zu dieser Zeit, als diese Stelle geschrieben wurde, eben gelebt hat. Aber dann wird es gleichzeitig auf eine andere Zeit gedeutet, nämlich auf einen Hinweis auf Jesus, als auf eine Verheißung für Jesus. Und steht zum Beispiel in Matthäus 1 dann nochmal, das war auch ein Zeichen, gleichzeitig auch auf Jesus hin. Und so haben wir so manche Stellen im Alten Testament, die eben so zwei Zeitebenen quasi ansprechen. Und da gibt es eben auch so Aussagen oder zwei Stellen, Jesaja 14 und Hesekiel 28. Ihr habt die meisten Stellen, habe ich euch auch auf die Folie gemacht, weil wir so ein bisschen wild durch die Bibel heute springen. Und in den Stellen geht es ursprünglich um aktuell lebende, gottlose Könige. Das ist zum einen der babylonischen König und zum anderen der König von Tyros. Und gleichzeitig werden diese Stellen aber auch in der ganzen Kirchengeschichte auf Satan interpretiert, also auf so eine andere Zeitebene. Nämlich, dass Satan aus Überheblichkeit, aus Stolz, aus Neid gegen Gott rebellierte und deshalb aus der Gegenwart Gottes verstoßen wurde. Hinweise finden wir da, oder wieso eben diese Stellen interpretiert werden, auch im Neuen Testament, zum Beispiel in Petrus 2, Vers 4. Auch wenn die Bibel hier also ganz vage bleibt und ganz viel unklar auch bleibt, gibt es trotzdem, glaube ich, Hinweise, dass eben Satan in Verbindung mit Neid steht. Satan als Neider. Wir haben auch andere Stellen, wo in der Bibel Neid als teuflischen Ursprung bezeichnet wird. Zum Beispiel in Jakobus 3, 14 bis 18. Dort heißt es, wenn ihr aber von bitterem Neid und selbstsüchtigem Ehrgeiz erfüllt seid, dann rühmt euch nicht damit, weise zu sein. Das wäre eine Lüge. Denn Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sondern sie sind irdisch, gottlos und teuflischen Ursprungs. Also Neid ist in den Augen Gottes jetzt irgendwie keine Lappalie, vielleicht menschliche Schwäche, sondern eine ziemlich ernste Angelegenheit. Gibt es auch noch so andere Stellen wie Römer 1 oder Galater, wo Neid in so einer Liste von Verhaltensweisen auch mit aufgeführt wird, die als explizit gottlose Verhaltensweisen bezeichnet werden. Und natürlich, ich glaube, die bekannteste Stelle, wo wir auch Neid finden, sind so die 10 Gebote. Du sollst nicht begehren, was deinen Mitmenschen gehört. Weder sein Haus, seine Frau, sein Knecht, seine Magd, Rinder, Esel oder irgendetwas anderes, was ihm gehört. Neid fördert Streit, fördert Ungerechtigkeit, fördert Unordnung und steht damit im Gegensatz zu Gott, der ein Gott der Liebe ist, der ein Gott der Ordnung ist, der als Gott der Versöhnung bezeichnet wird. Kommen wir zum zweiten Punkt. Zu was führt der Neid? In der Bibel finden wir sehr eindrückliche Geschichten, und zwar durch die ganze Bibel hindurch, was denn passiert, wenn Menschen neidisch sind auf andere Menschen oder auf Dinge und das Gefühl nicht in den Griff bekommen. Und ein paar dieser Stellen habe ich mal rausgesucht. Das fängt schon ganz vorne in der Bibel an, nämlich bei Kain und Abel, Kains Brudermord. Kain erschlägt Abel aus Neid, weil Abels Opfer, also beide haben geopfert, und Abels Opfer das wurde freundlicher aufgenommen, heißt es in der Bibel, eben als seins. Und in dieser Stelle taucht das Wort Neid explizit gar nicht auf, aber aus dem Kontext wissen wir, dass der Abel letztendlich, der Kain letztendlich neidisch war auf den Abel und dieser Neid dann zum Zorn geführt hat, der sich explosionsartig geäußert hat und eben zum Mord führte. Wenn du Neid erlaubst, sich in deinem Herzen auszubreiten, dann kann es zu einer zerstörerischen Macht werden. Neid bringt Menschen dazu, Freundschaften zu kündigen, Unfrieden zu sehen und andere Menschen aktiv mit Worten oder sogar mit Taten wie hier zu schaden. Neid taucht im Alten Testament auch bei den sogenannten Erzmüttern auf, also Sarah oder Rahel. Sarah ist zum Beispiel neidisch auf die Leibmagd Hagar, weil die eben einen Sohn bekommen hat, den Ismael von ihrem Mann, und hat die Hagar mit ihrem Sohn dann wortwörtlich in die Wüste geschickt. Und auch Rahel ist neidisch auf ihre Schwester Lea, weil Rahel die Lieblingsfrau war, aber die Lea mehr Kinder bekommen hat oder mehr Jungs. Und die beiden treten dann in so einen richtigen Wettstreit, wer die meisten Jungs bekommt, aus Neid. Und diese Geschichte von Lea und Rahel geht noch weiter, wirkt sich auch auf die Söhne aus, denn die Söhne verkaufen schließlich den Josef, also den Lieblingssohn, den Sohn von der Rahel, weil sie letztlich neidisch auf den Josef sind. Ursprünglich wollten sie ihn eigentlich sogar töten, haben dann aber gemerkt, dass der Verkauf eigentlich ein bisschen lukrativer ist und haben ihn dann verkauft. Wenn ich so mir diese Josefsgeschichte anschaue, dann muss ich sagen, dass ich diesen jugendlichen Josef eigentlich gar nicht so sympathisch finde. Das heißt in der Bibel, mit 17 half er seinen älteren Brüdern beim Schafehüten. Und was macht er? Er geht zum Vater zurück und petzt, was die mit den Schafen gemacht haben oder was sie auf dem Feld gemacht haben oder nicht gemacht haben. Er war der Lieblingssohn vom Vater. Er bekommt als einziger teure Geschenke vom Vater. Finde ich schon ein bisschen unfair. So alle, die Geschwister haben, können es vielleicht nachvollziehen, wie unfair das ist. Er erzählt groß und breit von irgendwelchen Träumen, wo er als Oberhaupt der ganzen Familie sich schön darstellt. Und er wird sogar vom Vater noch dazu angestiftet, zu petzen. Das heißt, als die Brüder mal mit den Schafen eben unterwegs waren, da schickt ihn der Vater, natürlich mit seinem neuen Mantel, also mit seinem schönen Geschenk, zu den Brüdern, um ihm zu berichten, wie es den Schafen geht, also wie es dem Vieh geht. Schon ein bisschen, die Frage, was man davon halten soll. Aber was mir auffällt, dieses Verhalten wird in der Bibel sehr nüchtern, kurz, knapp, so mit einem halben Satz irgendwie erwähnt. Aber erstmal nicht verurteilt. Was aber explizit verurteilt wird, ist der Neid der Brüder. Mag sein, dass Neid vielleicht eine berechtigte Ursache hat, dass der andere vielleicht angibt oder bevorzugt wird, vielleicht ungerecht bevorzugt wird. Aber letztlich bin ich für meinen Neid verantwortlich. Und ich habe die Verantwortung, wie ich reagiere auf die Ungerechtigkeit, auf die Angeberei. Ob ich gelernt habe, meinen Neid in den Griff zu kriegen oder eben nicht. Ich bin für meinen Neid verantwortlich. Man kann es nicht auf den anderen schieben, auch wenn das vielleicht noch so gerechtfertigt oder nachvollziehbar ist, dass ich neidisch bin. Wenn wir weiter in der Bibel gehen, so sind wir schon bei 4. Mose, da lesen wir von Korach. Und der Korach, der hat einen Aufstand gegen Mose angezettelt, hat dann noch einige Leute mit sich so um sich rumgeschart, auch Anführer, die gegen Mose dann das Volk letztlich aufgehetzt haben. Und auch als Grund wird hier genannt, er war neidisch auf Mose und weil Gott ihm eben diese Funktion, diese Leitungsverantwortung gegeben hat, die er vielleicht auch gerne hätte. Und letztendlich führt das zu seinem Tod. Ganz tragische Geschichte, auch ein bisschen schaurig, könnt ihr ja gerne mal nachlesen. Der Korach musste sterben. Und auch bei Miriam, die Schwester von Mose, auch da lesen wir das einmal, dass sie neidisch war auf ihren Bruder Mose und hat ihm so diese Vorrangstellung ja auch ein bisschen missgönnt. Und die Folge von ihrem Neid war, dass sie ganz schön krank wurde, dass sie Aussatz bekommen hat. Und nur weil Mose, ich meine, glaube ich auch Aaron, dann für sie gebetet haben, ist dieser Aussatz dann wieder von ihr gegangen. Also Neid schadet letztlich uns selber am meisten. Psychologen sagen, dass Neid zu Minderwertigkeitskomplexen, zu Schuldgefühlen bis hin zu Depressionen führen kann. Dass Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und auch die eigene Zufriedenheit massiv leiden können. Und dass sogar körperliche Krankheiten entstehen können oder zum Beispiel auch Schlafstörungen die Folge sein können. Neid schadet uns selber am meisten. Noch eine letzte Stelle habe ich, der verlorene Sohn. Vielleicht eine Geschichte aus dem Neuen Testament, die wir in erster Linie gar nicht so sehr mit Neid in Verbindung bringen. Aber letztlich gönnt ja der ältere Bruder dem Jüngeren nicht diesen schönen Empfang, den er bekommt, als er dann wieder nach Hause kommt, nachdem er so sein ganzes Geld verprasst hat. Und da in dieser Geschichte fällt mir auf, dass der ältere Bruder ja so ein ziemlich enges Verhältnis oder in einem sozialen Kontext mit diesem jüngeren Bruder stand. Und da hat man herausgefunden, dass Neid oder dass wir meistens Neid empfinden gegenüber von Menschen in unserem sozialen Umfeld oder gegenüber von Menschen, mit denen wir uns leicht vergleichen können. Also die zum Beispiel sozial ähnlich gestellt sind wie wir, die vielleicht altersmäßig so ähnlich sind wie wir, die so in einer Kategorie sind wie wir. Und deshalb sind wir zum Beispiel neidisch auf Geschwister oder auf Kollegen, auf Freunde, die in unserem Umfeld sind. Wir sind aber oft weniger neidisch auf den Vorstandsvorsitzenden XY von irgendeiner Bank oder auf die Cousine der Tante fünften Grades, die irgendwo in Amerika wohnt. Auch wenn die vielleicht noch viel mehr oder ein größeres Haus hätte als wir. Also meistens sind wir neidisch auf Menschen, die so in unserem Umfeld sind. Neid ist also zunächst mal mein Problem. Dass ich in den Griff kriegen muss und dass ich nicht auf irgendeinen anderen schieben kann, auch wenn der vielleicht noch so sehr angibt oder noch so ungünstig sich verhält mir gegenüber. Und Neid ist auch mein Problem, weil ich letztlich die Auswirkungen tragen muss. Meine Gesundheit leidet, mein Wohlbefinden leidet. Und deshalb möchte ich zum Schluss noch ein paar Tipps gegen den Neid geben. Was können wir denn machen, wenn wir neidisch sind? Zunächst mal Neid wahrnehmen und es als Chance sehen. Matthias hat es ja am Anfang schon so angedeutet, Neid kann ja auch zu was Positivem führen. Wir können uns dann vielleicht anstrengen und vielleicht ein bisschen mehr lernen in der Schule, dass wir auch so gute Noten kriegen wie mein Klassenkamerad. Oder ein Ansporn sein, auch endlich mal die Aufgabe fertig zu kriegen. Nimm wahr, dass du gerade Neid empfindest und überleg, was ist denn so das Objekt der Begierde, das ich auch gerne hätte? Und vielleicht kann es dann ein Hinweis darauf sein, dass ich an mir arbeiten kann, ein Ansporn, so ein Anreiz, das auch zu machen. Vielleicht ist es auch ein Hinweis, mal mit Gott über meine Bedürfnisse zu sprechen. Was steckt denn eigentlich dahinter? Oder es ist vielleicht auch eine Aufforderung, an meinem eigenen Charakter, an mir mal zu arbeiten. Also erstens Neid wahrnehmen und es erstmal als Chance sehen, dass ich an mir arbeiten darf. Zweiter Punkt, das große Ganze sehen. Und da habe ich eine Stelle aus der Bibel, und zwar 1. Korinther 3, Vers 3. Diese Gemeinde in Korinth, die war nämlich auch ganz schön neidisch. Und es gab Streit unter den Gemeindemitgliedern, und sie beneideten sich aufgrund von den Gaben, die die Einzelnen hatten oder nicht hatten. und beriefen sich dann auf unterschiedliche Mitarbeiter, weil sie dachten, ja, der ist der bessere Mitarbeiter, ich berufe mich mal auf den. Und Paulus entgegnet dann dieser Gemeinde oder dieser Gemeindesituation und sagt, wir alle zusammen sind doch die Gemeinde. Und Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt, dass wir eben zusammenarbeiten, dass wir eben zusammen an diesem großen Ganzen Gemeinde arbeiten. Niemand hat sich mit seinen Talenten selber geschaffen oder selber begabt. Es ist letztlich Gott, der uns unsere Möglichkeiten, vielleicht aber auch unsere Grenzen gibt. Welche Fähigkeiten hast du, um der Gemeinde, der Gesellschaft zu dienen, um dein Leben zu leben? Gott schafft uns unterschiedlich, damit wir uns ergänzen, damit wir zusammenarbeiten, damit wir uns helfen, uns gegenseitig dienen, vielleicht dieses große Ganze mal mehr in den Blick zu nehmen. Neid hat ja ganz oft auch was mit, oder ist ja letztendlich auch so ein Vergleichen mit anderen. Und es gibt, glaube ich, heute einen Punkt oder einen Ort, wo wir uns ganz, ganz stark vergleichen, wo wir besonders anfällig dabei sind. Und das ist, glaube ich, Social Media. Hier haben wir den Einblick in das geschönte Leben von zig anderen Menschen, bei denen ja letztlich alles perfekt scheint. Die Wohnung ist perfekt gestylt und aufgeräumt. Klammer auf, zumindest der kleine Ausschnitt, den wir sehen, wie es so ein Meter neben dem Bild ist. Das sehen wir ja nicht. Die Personen sind immer top angezogen. Klammer auf, wir sehen natürlich nicht die Masken, die da drüber liegen. Das Leben scheint natürlich viel interessanter zu sein als unser eigenes Leben. Natürlich nur der kleine Ausschnitt, den die uns in ein paar Minuten erzählen. Und letztlich geht es ja ganz oft um Likes, um Bestätigung und ja auch so ein bisschen, zumindest unbewusst, ja auch andere neidisch zu machen. Schaut mal her, was hier denn los ist. Eine Studie hat gezeigt, dass Menschen, die sich diesem geschönten Blick von Social Media bewusst sind, dass die weniger Neid empfinden. Also mach dir bewusst, es ist nur ein Ausschnitt, den wir hier sehen. Es ist nur ein Teil des Lebens, von dem wir hier berichtet bekommen. Es ist nie das echte Leben. Geh aktiv aus diesem Vergleichen-Modus bei Social Media und schau dir lieber dein eigenes Leben an, was du bisher gelebt hast, erreicht hast, wo du dich vielleicht auch weiterentwickelt hast. Ein dritter Punkt, freu dich mit den sich Freunden oder freu dich mit den Fröhlichen, heißt es in Römer 12, Vers 15. Neid entsteht, wenn wir ja anderen was nicht gönnen, was die haben. Und letztlich schaden wir uns ja dadurch selber. Wir nehmen uns selber Lebensfreude. Begegne den anderen lieber mit der Haltung, es ist schön, dass du das und das hast, ich gönn's dir. Auch wenn ich es vielleicht auch selber hätte, aber ich will mich einfach mit dir freuen. Die Bibel nennt das Mitfreuen. Und das ist auch ein Teil der Liebe, wie sie in 1. Korinther 13 beschrieben wird. Eine Liebe gegenüber anderen, die eben kein Neid kennt. Ein Ja, ich freue mich jetzt einfach mit, dass du das hast. Und ein letzter Punkt, übe dich in Dankbarkeit. Finden wir ganz oft in der Bibel, ganz oft im Neuen Testament, eine Stelle habe ich euch rausgesucht, zum Beispiel Kolosser 3, Vers 15, und seid dankbar, fordert Paulus die Christen auf. Und diese Dankbarkeit, das sehen wir in der Bibel, das ist viel mehr als ein Lippenbekenntnis, das ist mehr so eine Herzenshaltung, eine Einstellung. Wenn wir uns vergleichen mit anderen, wenn wir neidisch sind, dann ist es ja auch so ein bisschen die Botschaft oder ja, Gott hält mir was vor, was ich nicht habe, was aber vielleicht der andere hat. Wenn ich lerne, dass ich mein Leben so auch aus Gottes Hand nehmen darf, ist es auch ein Punkt, Gott dankbar zu sein für das Leben, das ich habe. Es gibt diesen Spruch, es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Bei Neid schwingt ja auch so ein bisschen das Denken mit, es wird alles besser, es wird sich alles positiv ändern, wenn ich nur das auch hätte, was der und die hat. Wenn ich auch so ein großes Haus hätte oder so viel Geld oder so viel Gesundheit, ja dann könnte ich natürlich dankbar und glücklich und was auch immer sein. Und das Problem ist ja, dass wir uns dann immer innerlich viel mehr auf das eventuell Bessere fokussieren, das der Nachbar hat, und im Grunde letztlich blind werden für das eigene Leben, für das Gute, was in unserem eigenen Leben ist, für das, was wir auf unserem eigenen Leben dankbar sein können. Dankbarkeit kann man lernen. Und es ist nie zu spät, Dankbarkeit zu lernen. Und da gibt es ganz viele so Hilfestellungen, wie man Dankbarkeit lernen kann. Zum Beispiel, indem man ein Dankbarkeitstagebuch schreibt, indem man sich mal so einen Zeitraum, 2 Wochen nimmt und bewusst jeden Abend sich so 3 oder 5 Dinge nennt, für die man heute dankbar ist. Das kann ein Lächeln sein, das kann eine Blume sein oder ein schöner Ausblick draußen, so Kleinigkeiten, für die man dankbar sein kann. Es gibt heute, habe ich gesehen, auch schon Dankbarkeits-App, die einem damit helfen, also die man so aufs Smartphone laden kann und die einem dann immer erinnern, für was warst du dankbar. Also vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, Dankbarkeit zu üben. Ich glaube, dass unser Leben wie so ein Weg ist, der manchmal gerade läuft, manchmal uneben ist, manchmal wir 2 Schritte vor und 3 zurückgehen. Aber das Wichtige ist, dass wir gehen, dass wir an uns arbeiten, dass wir unseren Charakter formen, dass wir lernen, Jesus ähnlicher zu werden. Und dass wir diesen Weg auch nie alleine gehen müssen. Jesus verspricht, ich bin immer bei euch, immer, bis ans Ende der Welt. Und dass er uns auch begleiten will, auch wenn wir in solchen Themen zu knabbern haben, wie zum Beispiel der Neid. Er hilft uns und er geht mit. Amen.